Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich habe mich auf den Nachmittag heute gefreut. Ich wollte, dass wir nochmal gemeinsam buchstabieren, wie es hier vorne steht. So, Sibirien. Naja, nicht ganz. Aber ist ein Spaß, aber ist auch ein bisschen ernst dabei. Denn ich wollte, bevor ich mit der arktischen Reise anfange, euch nochmal kurz Kirgisistan mitnehmen will, euch auf die arktische Reise nochmal mitnehmen. Zwar aus ganz aktuellem Grund, aber zunächst in Bibelwort. So, also wir machen alles der Reihe nach. Ich möchte uns aus dem 1. Timotheusbrief, dem 3. Kapitel, 2 Verse lesen. Vers 15 und 16. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Grundfeste und Säule der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Der Apostel Paulus stellt dem Timotheus und damit letzten Endes auch uns den Wert der Gottseligkeit, die Verbindung mit dem, in dem Herrn Jesus und damit mit Gott vor und eben den Wert der Zeugniskraft der Gemeinde. Und wenn es heute Abend ja um Mission gehen darf, dann ist Mission nicht nur der Teil, dass sich irgendjemand auf den Weg macht und in ein Gebiet reist, wo Menschen den Herrn Jesus noch nicht finden, das könnte man auch in Deutschland machen, sondern es ist auch ein passiver Teil. Und das ist sehr spannend und nicht immer bedacht und nicht jeder weiß das. Aber die Gemeinde an sich, allein durch die Existenz, dass eine Gemeinde irgendwo da ist und sich versammelt, ist das auch schon Mission. Wie das der Apostel Paulus hier Ende Vers 15 schreibt, die Gemeinde ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Säule, das ist nicht nur wie hier im Raum ein tragendes Element, sondern eine Säule, das gab es auch schon im Altertum, wenn wir an Litfaßsäule denken, also die Älteren, die wissen noch, was das ist, früher hatte man noch kein Handy, also es gab tatsächlich Zeiten, da gab es kein Handy. Und wenn man da was ganz Aktuelles wissen wollte, was im Dorf wichtig war, dann gab es solche Betonsäulen, meist aus Beton, und da war plakatiert, was gerade wichtig ist. Und diese Anschlagsäule oder Litfaßsäule, wo wichtige News dran standen, sowas ist auch die Gemeinde. Allein passiv durch das Vorhandensein einer Gemeinde hat das Strahlkraft, Leuchtkraft. Da wissen Menschen, hier versammeln sich Leute um Gott herum, machen Gottesdienst und das hat schon eine Strahlkraft an sich. Aber eben darüber hinaus, dass man sich auch ganz bewusst einsetzt zum Thema Evangelisation und Mission, um dem Herrn Jesus unter Bekanntschaft, Verwandtschaft, Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und so weiter, den Herrn Jesus bekannt zu machen. Und diesen Auftrag, den haben wir praktisch alle, nicht nur diejenigen, die in irgendeiner Form als Missionare unterwegs sind, und dazu zähle ich eigentlich ja gar nicht, sondern ich bin ja die meiste Zeit dann doch in Deutschland unterwegs. Aber es gibt Missionare, die das hauptberuflich machen und da die brauchen immer wieder unsere Fürbitte und die Kraft und Hilfe vom Herrn. Und deswegen jetzt auch ein paar Bilder zunächst am Anfang über die arktische Reise. Grund, weshalb ich dieses nochmal vorschalte, ist, dass die arktische Reise gerade vor 3 Tagen begonnen hat. Also die Bilder, die ich jetzt zeige, zumindest die ersten vorn dran, die sind von 2019, aber ich habe schon noch 2 Bilder, ein Video, ein Bild von gestern, also absolut neu. Und diese arktische Reise, die begann praktisch am 20. und es ging schon mit Schwierigkeiten los. Und die Brüder, die da unterwegs sind, die brauchen unbedingt unsere Fürbitte. Das ist der Plan für dieses Jahr, also jetzt vom 20. Januar weg bis Ende Februar. 18.000 Kilometer, also 9.000 hoch und dann wieder zurück. Das ist der Plan, das heißt, wenn nichts Schwerwiegendes dazwischen kommt, aber auf dieser Reise liegt das Leben der Brüder immer allein in Gottes Hand. Und wie das ausgeht und was geschafft werden kann als Kilometer und als Reiseroute, das wissen wir erst hinterher. Es ist auch die genaue Route noch nicht bekannt, um Repressalien von den Behörden, um Räuber und Dieben auch keine Chance zu geben, das entsprechend zu torpedieren und zu unterlaufen. Ja, ein paar Bilder von den letzten Jahren, wo auch der Andreas Kuhfeld, mit dem ich auch einige Male mit war, dann auch mir gegeben hat. Auch diese beiden Fahrzeuge sind in diesem Jahr wieder am Start, ein Kamaz und Dreiachser und Allrad, also jedes Rad angetrieben und noch ein kleineres Allradfahrzeug. Das ist auch wieder die Belegschaft für dieses Jahr. Rechts ist Pavel, also zu Deutsch Paul, der die Leitung der Reise auch hat. Noch einmal bei einem Stopp. Ich tippe es einfach mal so durch. Das ist die Temperatur, die jetzt auch wieder herrscht, deutlich unter 50 Grad minus. Flächen und stellenweise werden auch minus 60 erwartet. Also da gefriert alles. Ich erinnere mich noch an den André, seine Fußzehen, der ist da in Wasser reingeraten und binnen Sekunden waren seine Fußzehen blau und es sah so aus, als verliert er sie, weil auch zu spät reagiert worden war. Die Brüder, die da mit dabei waren, haben da nicht richtig drauf geachtet, aber dem Herrn sei Dank sind noch alle dran. Ja, Pannen begegnen einen immer wieder und das ist bei diesen Temperaturen nicht zu vermeiden. Bei Temperaturen unter 50 Grad minus gefriert auch das Fett. Das heißt, die Karre steht über Nacht oder so und dann steht die auch. Dann will die auch am Morgen nicht mehr weiter. Und wenn dann alles eingefroren ist, dann wird halt Schweißbrenner oder irgend sowas ausgepackt, um wie hier in diesem Fall irgendein Teil vom Getriebe, vermutlich Differential oder sowas, so weit wieder aufzuheizen, dass ich das auch drehen kann. Im anderen Falle würde man riskieren, dass die Antriebsachse bricht, weil wenn vorne sich nichts dreht und irgendwo gibt dann das Schwächste nach, ist auch schon passiert. Und solche Bilder, die begegnen den Brüdern auf der Reise immer wieder. LKWs, die irgendwo liegen geblieben sind, was mit den Fahrern passiert ist, das weiß dann keiner. Bei manchen Stellen kann man dann nur vermuten, dass es dann vielleicht nicht gereicht hat zum Überleben. Das Überleben dann in solchen Situationen ist dann keine Frage von Tagen, sondern nur von Stunden. Wenn da die letzte Heizquelle aufgehört hat mit Heizen, ist das dann ganz schnell zu Ende. Hier ist nicht die Frage, hat man genügend Lebensmittel oder Wasser mit? Hier ist die Frage, hat man Heizmöglichkeit? In den Weiten Sibiriens und dorthin geht es auch in diesem Jahr ganz speziell in das Gebiet der Nenzen und Chanten. Da reichen die Fühler der orthodoxen Kirche kaum noch hin. Dort glauben die Menschen an Geister und Dämonen ganz verschiedener Art und Weise. Und man braucht den Menschen dort nicht zu erklären, dass es böse Mächte gibt, weil das wissen die aus ihren Erfahrungen im täglichen Leben und sie haben Angst. Das ist also keine angenehme Religion, der Schamanismus und Geisterglaube. Sie haben Angst vor den Dämonen und so. Ja, irgendwo stellt ein Schamane fest, da wohnt ein Geist. Ob das nun in dieser Birke ist, das wage ich fast zu bezweifeln, aber irgendwer hat es halt festgelegt. Und dann gehen die Leute dran vorbei, aber eben nicht ohne dem Achtung zu zollen, sondern es hängt jeder was dran. Ob das was in unseren Augen Wertloses ist oder etwas Wertvolles, spielt keine Rolle. Also Stoffstreifen und Ähnliches hat im Osten Europas fast jeder dabei und dann hängen sie irgendetwas dran, um zu vermeiden, dass die bösen Geister eben Schaden zufügen. Und so finden sich dann eben allerlei wertlose Sachen auch da, Zigarettenkippen und alles Mögliche. Ja, diese Frau ist stolz, ein Bild von irgendeiner Ikone zu haben, möglicherweise soll es auch die Maria darstellen, ist natürlich letzten Endes auch nur ein Aberglaube. Aber die Menschen sind offen fürs Evangelium. Während eben in Deutschland bei Evangelisationen oder wenn irgendwo Geschwister einen Büchertisch aufstellen und gute Literatur anbieten, dann sieht man sehr häufig so in etwa diese Geste, nee, will ich nicht, brauche ich nicht, kann ich nichts mit anfangen, ich bin nicht religiös und irgendwelche solche und ähnlichen Antworten. Dort gibt's das nicht. Die nehmen alle gerne etwas zu lesen. Man muss sich das auch so vorstellen, dass in solchen Dörfern da alle 10 Jahre mal irgendwer zu Besuch kommt, der dort nichts zu tun hat normalerweise. Also die leben so in ihrem Saft und es kommt da kaum irgendjemand Fremdes mal durch. Sodass das eine Sensation darstellt, wenn da Menschen mal vorbeikommen und dann werden die gerne angehört. Und es gibt da hinzu noch einen großen Hunger nach Gottes Wort und so wird Literatur sehr gerne genommen. So wohnen die Menschen etwa, es gibt auch in mittelgrößeren Dörfern oder kleinen Städten auch so diese typischen Ostblock-Neubausiedlungen, aber ansonsten in den kleinen Dörfern sind es so kleine Häuser, manche besser, manche schlechter. Innen, also außen Schnee und innen auch Schnee und das ist die Dusche. Und wenn man sich lange nicht duschen konnte, weil man eben Tage, Wochen, Monat unterwegs war, dann nimmt man auch sowas in Anspruch. Einfach nur, um ja wieder mal sauber zu sein. Der Ablauf von so einem Besuch in dem Dorf ist meist gleich. Also die Brüder kommen dorthin und dann gehen sie von Haus zu Haus, verteilen Lebensmittelpakete und Literatur. Kommen mit den Menschen ins Gespräch, die Leute sind dort sehr gastfreundschaftlich, sie werden dann eingeladen auf eine Tasse Tee und dann redet und redet man und dann geht man ins nächste Haus und so sind die Brüder dann in dem Dorf bis weit nach Mitternacht auch mit Gesprächen beschäftigt. Oftmals sagt dann auch der Dorfvorsteher, das ist ja so interessant, was wir zu hören haben, kommt, wir gehen alle zusammen ins Dorfgemeinschaftshaus. Dort residiert in einem großen Raum der Bürgermeister, darf man sich aber alles nicht so förmlich vorstellen wie bei uns. Es ist eben einfach ein großer Raum und da wird alles durchgeführt, was es im Dorf an kulturellen Ereignissen gibt. Und dann wird dann dort gesessen, Tee getrunken, unterhalten, dann dürfen die Brüder Rechenschaft geben über die Botschaft, die sie bringen. Und das geht eben weit bis nach Mitternacht, meist zumindest. Tagsüber, wenn die Brüder also entscheiden, sie bleiben eine Weile in dem Dorf, dann versuchen sie sich nützlich zu machen, Holz zu hacken, Wasser zu holen und so einfache Aufgaben, die sie den Dorfbewohnern abnehmen, um auch praktisch zu zeigen, wir haben an eurem Leben Interesse. Ja, hier in so einem Dorfgemeinschaftshaus, das ist also eigentlich eher wie eine große Wohnstube, das darf man sich also nicht so hochtrabend vorstellen. Hier in der Mitte der André Kuhfeld beim Verkündigen vom Wort Gottes. Zu essen gibt's dann auch etwas, hier in diesem Falle rohen, gefrorenen Fisch. Also man braucht da in Sibirien keinen Kühlschrank. Alles, was kühl sein soll, das hängt man einfach in Wind und dann ist das nach ein paar Sekunden, Minuten tief gefroren und so braucht man sich über Haltbarkeit keine Sorgen zu machen. Und dann wird es eben in Scheiben geschnitten, roh verzehrt, muss man mögen. 2 Bilder von der aktuellen Reise, quasi gestern Nachmittag. Der Kamaz, den wir haben als Hauptfahrzeug, musste einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, sonst hätte es eine Kollision gegeben und dann ging es nur noch links in die Böschung hinein und dann hieß es warten, 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 bis irgendwer vorbeikommt, der dann auch so einen starken Motor und Allrad und Gewicht natürlich auch hat, um herauszuziehen. Bin jetzt gespannt, ob es mit Ton ist oder ohne. Doch. Super. Dabei, dabei, also schnell, schnell, macht hin. Ja, preist den Herrn, danke Gott, danke Herr Jesus. ja, hier noch auf einer befestigten Straße. Inzwischen sind die Brüder jetzt in der Pampa unterwegs, denn die größeren Straßen, die enden dann ganz schnell. Ja, warum habe ich es gezeigt? Es gibt dazu natürlich Gebetsanliegen. Ganz klar, dass Menschen den Herrn Jesus finden. Die Brüder fahren also hoch und auf der Rücktour wollen sie die gleichen Dörfer nochmal besuchen, um dort auch nochmal Nacharbeit zu haben, nochmal Gespräche zu führen, und erfahrungsgemäß bekehren sich dort dann auch die Menschen, viele Menschen, nicht nur einzelne, dem Herrn sei Dank. Ja, Bewahrung vor Pannen bei minus 50 Grad. Ist das sehr gefährlich? Bewahrung auch vor Krankheiten auf der Reise, weil unterwegs Krankenhäuser und Ähnliches gibt es da halt nicht. Und auch Bewahrung vor Verbrechern und korrupten Behörden. Ja, wenn ihr das vor allem eben in dem nächsten Monat noch bis Mitte Februar auf dem Herzen tragt, das wäre ganz wertvoll. Ja, Kirgisistan, darum geht's ja heute. Eigentlich bin sehr dankbar, im Herbst letzten Jahres, Spätherbst, da mitreisen zu dürfen oder durfte mitreisen. Das Bild, das zeige ich immer zu Anfang, um zu erreichen, dass die Geschwister ein bisschen weiter nach vorne kommen. Ist auch sehr lustig, was da steht. Platz für den, der nicht finden kann, einen Platz. Also ich habe mich köstlich amüsiert, als wir in einem Schnellrestaurant das gefunden haben. Also waren nicht viele Leute und sehr viele Tische zur Verfügung. Und dann eben ein ganz besonderer Tisch für jemanden, der halt keinen Platz gefunden hat. Ich fand es total witzig. Platz für jeden, der nicht finden kann, einen Platz. Missionswerk Friedensbote, das Logo hat eine spezielle Bedeutung, aber ich habe das euch schon mehrmals erklärt, ich springe da mal drüber weg. Missionswerk Friedensbote in meiner Tagen, also das Haus auch mit dem LKW, auch das kennt ihr. Ja, wir arbeiten im gesamten Osten Europas und Asiens, eben nicht nur in der Ukraine, auch wenn das derzeit einen Schwerpunkt darstellt, und nicht nur eben diese arktische Reise, auch bis ganz nach hinten Jakutien sind die Geschwister unterwegs. Kirgisistan. In Kirgisistan, das ist die Karte davon, haben wir verschiedenste Projekte. Aktuell haben wir insgesamt im Osten etwa 120 aktive Projekte in Osteuropa und Asien, die wir unterstützen. Missionare, die an verschiedenen Stellen arbeiten und die wir auch freistellen, dass sie ihrer Missionsarbeit nachgehen können. Ja, für uns also nach Kirgisistan. Wir waren schwerpunktmäßig oben, sieht man die Pins, um die Hauptstadt Bischkek herum. Und dann waren wir noch im südlicheren Teil, südöstlich, um Narin herum. Ist auch eine größere Stadt, Narin, in den Bergen gelegen. Ja, ein paar Dinge, die interessant sind. In Bischkek, in der Hauptstadt, ist man berentet mit 55. Also ich würde so ganz knapp davor stehen. Ich könnte schon anfangen mit einem Streifen, den ich jeden Tag ein bisschen kürzer schnippel. In Narin schon mit 45. In Narin werden die Männer mit 45 berentet. Aber das liegt auch daran, dass mit 60 man niemand mehr berenten müsste, weil die Lebensbedingungen so schwierig sind, dass da die meisten Männer schon verstorben sind. Narin, besonders schwierige Lebensumstände, liegt zum einen an der Höhe und zum anderen aber auch an schlechter Versorgung, nicht so wertvolle Lebensmittel, wenig Obst und Gemüse, hauptsächlich Fleisch und eben durch die Armut auch schwierige Ernährung. Und das alles führt dazu, dass also die Menschen dort sehr früh berentet werden. Allerdings kann man von der Rente auch kaum leben, das sind so 15, 20 Euro im Monat, davon kann man auch in Kirgisistan kaum existieren. In Kirgisistan ist der Islam die vorherrschende Religion. Trotzdem gibt es daneben sehr viel Animismus und also Geisterglaube, auch Schamanismus, also wo sie also in verschiedensten Dingen in Geister und irgendwelche Sachen vermuten. Sie haben auch verschiedenste Legenden, hier so eine Wolfsgeschichte. Sie vermuten also, dass sie der Urstammvater, also irgendwie so ein Wolfskind war. Das rechte Bild ist der Blick in den Rauchfang einer Jurte. Es ist auch ein religiöses, okkultes Symbol. Auf der einen Seite sollen die Geister, die bösen Geister aus der Jurte hinausfahren und dann so gesperrt mit diesem Kreuz, dass dann nur die guten Geister auch wieder hineinkommen können, aus sehr viel Aberglaube, Mystik und so weiter. Ja, so eine Art Museum stellt das hier dar, was wir besucht haben. Da ist so eine Schauhütte, so eine Jurte, die man dann auch besuchen kann. Als wir da waren, war sie zu. Hier hat sich der André noch gefreut. Ah, schau mal her, die lustigen Figuren. Später haben wir dann erfahren, dass das die Darstellungen der Ahnen sind, die an bestimmten Stellen aufgestellt werden, also zum Beispiel auch zu Hause im Garten oder an anderen wichtigen Plätzen stehen diese Figuren und stellen die Ahnen dar. Manchmal auch direkt ganz bekannte Persönlichkeiten, die eben verstorben sind. Auch rechts ist das Symbol für eine heidnische Gottheit. Diese Steinblöcke stehen direkt vor dem Parlamentsgebäude und vertreten eben auch die Ahnen, die also der Regierung verhelfen sollen zu besonders weisen Entscheidungen. Und sie erwarten das bewusst, also wir lächeln vielleicht darüber, aber sie erwarten ganz bewusst Hilfe bei den Entscheidungen auch von ihren Ahnen. Ja, ansonsten der Islam gibt wirklich in jedem größeren Dorf so eine größere Moschee, auch wenn die Kirgisen nicht wirklich ganz streng gläubig sind. Aber es gehört einfach zum guten Ton, dass man zum Islam sich bekennt, auch wenn man es praktisch zu Hause nicht lebt. Aber es wird nach außen hin eben dargestellt und auch akzeptiert und auch staatlicherseits massiv gefördert. Der Islam ist also in Kirgisistan sehr auf dem Vormarsch. Man macht es auch einfach mit finanziellen Anreizen. Wenn man also dafür sorgt, dass die eigenen Töchter in der Schule vermummt gehen mit Schleier und so weiter, dann bekommen sie einen erheblichen Teil des Schulgeldes erlassen. Und so werden dann eben Eltern, die jetzt nicht so besonders religiös sind und denen das vielleicht fast egal wäre, aber eben dazu ermutigt, dafür zu sorgen, dass die Kinder eben so gehen, rein aus finanziellen Gründen. Außerdem ist es dann leichter für die Kinder einen Mann zu finden, also für die Mädchen einen Mann zu finden, wenn sie so traditionell gehen. In Bishkek, eine sehr, sehr große Moschee, also ein Riesenareal, ein Riesenturm, man kann das so ein Stück weit schon erkennen. Auf den Friedhöfen in Kirgisistan sieht man dann so besondere Gräber, also alle, die so eine kleine Kuppel oben drüber haben, so ein festes Gemäuer, die waren in Mekka. Also auch das wird gefördert, sofern das der Geldbeutel hergibt, dass man einmal in Mekka war und diejenigen, die das also geschafft haben, die haben dann so ein besonderes Begräbnis. Bishkek, die Hauptstadt, auch teils schön angelegte Parks, auch am Eingang der Stadt. Auf diesem Sockel vor dem Parlamentsgebäude ist eine Reiterfigur, Manas heißt er, und auch da gibt es sogar mehr als nur eine Legende. Die Kirgisen beziehen ihre Herkunft von dem israelischen Stamm Manasse. Und tatsächlich ist es so, dass der Nachname Manasse oder Manas sehr häufig in kirgisischen Namen, also im Nachnamen, sich wiederfindet. Und es ist durchaus möglich, dass da was dran ist. Letzten Endes für uns nicht so wichtig, aber möglicherweise können die Kirgisen tatsächlich ihre Herkunft auf den Stamm Manasse rückführen. Ja, Bishkek bei Nacht, haben wir auch einen Ausflug gemacht. Bei Nacht, wenn man so die Dreckecken nicht ganz so sieht, könnte man beinahe schon meinen, man ist in einer europäischen Metropole. Allerdings, wenn man den Kern der Stadt verlässt, dann sieht es sofort ganz anders aus. Das ist auch ein typisches Bild an den Straßen. Hier wird kein Wasser verkauft, sondern Benzin. Kirgisistan ist nicht weit von Kasachstan entfernt. Und so fahren Kirgisen als Broterwerb nach Kasachstan, schütten das Auto voll mit Benzin und auch so viel wie erlaubt ist eben in Kanistern. Dann fahren sie wieder zurück nach Kirgisistan, pumpen aus dem Tank heraus und verkaufen dann den Sprit an der Straße. Sind so ungefähr 40 Cent für einen Liter. Also wer seinen Tank gerade leer hat, der kann da mal hinfahren. Da kann man recht günstig tanken. Ja, allerdings weiß man nicht ganz genau, was das für Fusel ist, den man da reinschüttet. Die Geschwister, die uns dort in Kirgisistan herumgefahren haben und auch Projekte dort leiten, die haben gesagt, also in unsere Autos schütten wird das nicht rein, zumal das nur so 5-6 Cent auch letzten Endes nur günstiger ist, als wenn man offiziell an der Tankstelle tankt. Aber scheinbar funktioniert das doch, sonst würde es nicht gemacht werden. Hier ist dann auch André nochmal und die Schwester, die die Arbeit dort mit ihrem Mann begonnen hat in Bischkek in der Hauptstadt. Ja, Natascha. Sie hat mit ihrem Mann ein Hilfszentrum gegründet, das heißt Helfende Hände. So schaut das aus, gliedert sich in 3 Teile und jeweils noch in Untergruppen. Alles ist ist gewachsen in den Jahren. Ihr seht das, 2004 gab es einen Anfang, 2008 kam noch dazu und 2017 noch ein weiteres Projekt. Begonnen haben die Geschwister dort, als sie die Not gesehen haben, dass Kinder Alter 10, 12, 13 Jahren in der Kanalisation leben. Also im Winter, wenn es kalt ist, dann wohnen sie unter der Erde in der stinkenden Kanalisation. Teilweise sind da Heizungsrohre verlegt für die Fernwärme und dann drin ist es dann halt etwas überschlagener als draußen. Und ja, dann rauchen sie dort Leim und alles Mögliche, irgendwelches Zeugs als Drogen, um sich irgendwie das Leben ein bisschen zu verbessern. Fürchterliche Zustände. Und Natascha mit ihrem Mann Alexander, sie waren überwältigt von dieser Not und haben angefangen, Kinder dort rauszuholen. Erst eins, dann zwei, dann noch mehr und noch mehr, bis eben dann dieser erste Teil entstanden ist, Kinder dort zu versorgen, ein Kinderheim zu gründen. Späterhin kamen dann dazu, dass sie Frauen von der Straße geholt haben, die sich prostituierten auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch Frauen, die flüchten mussten vor gewalttätigen Männern oder auch Vätern. Und so hat sich das alles weiterentwickelt und auch in verschiedenen Orten ist jetzt diese Arbeit. Der erste Teil, den wir uns angeschaut haben, ist ich wollte es etwas vergrößern, ging nicht. Ich erzähle in der Zwischenzeit was anderes. Wir haben hin und wieder so Geschichten erzählt bekommen. Von einer Geschichte war ich besonders erschüttert. Die Schwester von Natascha, die wir also im Bild jetzt schon gesehen haben, sie lebte allein, sie hat also ein uneheliches Kind und dann hat sie ihr Kind bei den Großeltern geparkt, um einkaufen zu gehen in der Stadt. Und als sie aus der Stadt mit ihren Einkaufstaschen zurückkam, war das Kind weg, 2 Jahre alt. Haben die Großeltern, also ihre Eltern, die Großeltern des kleinen Kindes, das Kind verschenkt. Da gab es also in der weiten Verwandtschaft einen Großvater, der allein lebte. Und dem hat man das Kind geschenkt, damit, wenn das Kind ein bisschen älter ist, dem Großvater unter die Arme greifen kann, um damit zu helfen. Und das ist also kein Einzelfall. Ich saß im Auto mit offenem Mund, als mir das erzählt wurde. In Kirgisien haben Kinder keinen Wert. Kinder gelten so streng genommen auch nicht als Menschen. So wie man bei uns die älteren Geschwister oder die älteren Menschen so auch mal abschiebt und irgendwo ins Altenheim, ich meine das jetzt nicht böse, aber manchmal ist es böse, manchmal werden die älteren Menschen achtlos abgeschoben und zählen bei uns nicht sehr viel. Dabei werden die Kinder beinahe vergöttert und dort ist es andersrum. Die älteren Geschwister, die werden, oder älteren Menschen allgemein, die haben einen extremen Wert, werden fast vergöttert und die Kinder haben eben noch keinen Wert. Und so ist das gang und gäbe, dass wenn man jemanden kennt, der also alleinstehend ist oder vielleicht auch noch verheiratet, aber sie kommen nicht richtig zurecht und dann werden Kinder verschenkt, um dann dort anderen eine Hilfe zu sein. Ja, hier haben wir dann in ein Kinderzentrum besucht und die Schwester, die das in Karabalta und die Schwester, die dieses Kinderzentrum leitet, ist eines der ersten Kinder, die dort aus der Kanalisation heraus gerettet worden ist. Hier ist rechts nochmal die Schwester Natascha und in der Mitte diese junge Frau, Alexandra heißt sie. Sie ist also durch diese Arbeit der helfenden Hände zum Glauben gekommen und dann hat sie dort in Karabalta ein Kinderheim gegründet. Sie ist selbst sehr schwer krank, sie hat Krebs, Leukämie, ist auch sehr schwach, ist nicht den ganzen Tag auf den Beinen. Das Kopftuch dient dazu, auch aufgrund der Chemotherapie die ausgefallenen Haare zu verbergen, also zu verbergen, dass sie keine Haare hat. Aber sie setzt sich ein für den Herrn Jesus auf ganz einfache Art und Weise. Sie erzählt den Kindern Geschichten aus der Bibel, lehrt ihnen, wie man gläubig werden kann und wie man ein Leben als Christ leben kann. Sie ist verheiratet, aber lebt allein. Ihr Mann hat sie verlassen. Ihr Mann stammt aus Pakistan und er hat sie bestohlen. Alexandra hat Geld gespart. Sie wird ja vom Missionswerk auch unterstützt und sie hat da Geld beiseite gelegt und gespart, um sich im Krankenhaus eine Behandlung leisten zu können. Und dann kam der Mann mal wieder nach Hause, hat das Geld gestohlen und für Drogen ausgegeben. Seitdem lebt sie nun allein. Aber es ist ein Glaubenswerk. Alexandra hat angefangen, in einem kleinen Zimmer Kinder dann einzuladen, also in ihrer Wohnung. Und dann kamen 10 Kinder. Und dann ging das eine Weile. Dann haben wir als Missionswerk die Information erhalten, ihre Wohnung ist zu klein, jetzt kommen schon 30, 40 Kinder. Und in das Zimmerchen passen keine 30, 40 Kinder hinein. Also haben wir als Missionswerk eine größere Wohnung unterstützt. Und dann hieß es nach einer Zeit, auch die Wohnung ist jetzt wieder zu klein, es kommen 150, 160 Kinder und die passen nicht mehr in das Zimmerchen hinein. Und so ist also die Arbeit gewachsen. Und ja, ihr seht das jetzt hier, sind nicht so viele Kinder da gewesen. Und zwar lag es daran, dass die Reiseplanung ein wenig durcheinander gekommen ist. Also wir machen ja von Deutschland aus die Planung und überlegen, wann wir wo Besuche abstatten und irgendwo kam also etwas durcheinander. Und so waren die Kinder auf einen anderen Tag eingerichtet. Ja, aber da waren wir nicht da und so war nur eine kleine Schar an Kindern dort. Aber auch die haben uns was vorgesungen und ja, was erzählt, Geschichten erzählt und Gedichte oder vielleicht waren es Bibelverse auch vorgelesen oder aufgesagt. Es gab auch was zu essen, wir saßen mitten unter den Kindern und dann haben die eben erzählt. Also auch ich wurde fleißig zugetextet mit verschiedenen Erzählungen, allerdings hat mir es nicht viel genützt, ich habe kein einziges Wort verstanden. Aber total süß. Auch dieser kleine Bub rechts, der hätte den André am liebsten da behalten. Ja, sind Kinder, die unter ganz schwierigen Umständen aufwachsen, ja, von zu Hause aus generell kaum oder nicht mit Liebe bedacht werden, die wachsen eben einfach so nebenher auf. Und man sieht da auch in der Nacht um 10, um 11, wenn wir da manchmal auch wirklich spät zum Quartier zurückkamen, da spielten die Kinder noch auf der Straße im Laternenlicht oder im Mondschein. Und da hat sich keiner drum gekümmert, ob die Kinder vielleicht mal zu Bett müssen oder dass da auch den Kindern was zustoßen könnte, das ja, spielt da keine Rolle. In Bischkek zurück haben wir von einer Frau erfahren, die sehr schwer krank da liegt. Die Bilder, die ich jetzt zeige, haben wir dann hinterher erhalten. Wir haben dort keine Fotos gemacht, auch aus Respekt und aus Rücksicht. Aber die Fotos haben wir dann von Bekannten dieser Frau erhalten. Die Frau hat sehr schwer Krebs. Die Diagnose im Krankenhaus war kostenlos. Behandlung kann sie sich nicht leisten. Und dann kamen wir dorthin, haben Lebensmittelpakete, ein großes Lebensmittelpaket gebracht. Und dann hat der André mich gefragt, einen Geldschein mir gezeigt, einen großen. Er hat gesagt, was meinst du, geben wir das der Frau für ihre ganzen Umstände? Und ich war einverstanden. Und dann haben wir am nächsten Tag erfahren, dass sie dass sie am gleichen Tag noch angerufen hat im Krankenhaus und schon am nächsten Tag wurde sie entsprechend mit einer OP behandelt. Sie hat ein großes Geschwür an der Achselhöhle und man sieht es ein bisschen am Hals, das auch in Hühnerei große geschwulst. Ja, die Menschen bekommen im Krankenhaus ansonsten eben nur eine Diagnose und dann wissen sie, woran sie sterben werden, aber wenn dann kein Geld da ist für die Behandlung, dann hilft das halt nichts. Ein Blick in die Wohnung hinein, diese kleinen Holz-Hitch, kennt ihr, ne? Das waren die einzigen Möbel in den ganzen zwei Zimmer waren das, die in dem Zimmer da waren. Unter dieser Decke, unter diesem Haufen versteckt, waren ein paar Decken und auch eine Arbeit, die die Frau hat, wo sie also aus Schafwolle dann irgendwie Decken selber herstellt. Aber sie war zu der Zeit überhaupt gesundheitlich nicht in der Lage. Ein Blick in die andere Richtung, ein Bett. Sie hat drei Kinder. Also in diesem Raum das Bett für die kranke Mama und die anderen Kinder schlafen auf dem Fußboden. Ja, zurück nach Bischkek, beziehungsweise das war in Bischkek. Unmittelbar an der Stadtgrenze zu Bischkek gibt es ein Dorf. Das hat keinen offiziellen Namen. Inoffiziell heißt das Altın Kasık. Das heißt so ähnlich wie Goldgräberstadt. Nun gibt es dort aber kein Gold zu finden. Graben tun die Leute aber trotzdem. Es ist im Prinzip die Müllhalde der Region um Bischkek herum. Also das, was an Müll produziert wird, Verpackungen, Plastik und alles Mögliche, wird dort außerhalb von Bischkek hingekarrt und ist eine riesige Mülldeponie und dann wird 50 Zentimeter Erde drauf gefüllt und dort ist ein Dorf entstanden. Die Menschen, die dort in diesem Dorf wohnen, wühlen dann an dieser Müllhalde und suchen nach Pfandflaschen. Plastikpfandflaschen, die sie dann in Säcken sammeln, um das dann wieder zurück in die Stadt zu bringen. Man muss sich diesen Irrsinn überlegen. Aus der Stadt wird es dorthin gekarrt und verscharrt und die buddeln es wieder aus und bringen die Pfandflaschen nach Bischkek zurück. In extrem widerliche Zustände. Es hat dort furchtbar gestunken. Man sieht es vielleicht auf den Bildern auch, dass dort mehrheitlich blauer Himmel, Sonnenschein war und hier war das total neblig und grau in grau. Ja, und in diesem Dorf, also fürchterlicher Gestank, es gibt dort keine Wasserversorgung, nur so eine Freivertratung mit Elektrizität und überall dringt der Müll wieder an die Erdoberfläche und dann wohnen die Menschen unter diesen unsäglichen Zuständen, Kinder zwischendrin. Das war zum Grausen. In Tokmok haben wir auch eins von diesen Projekten besucht, die zu dem Großprojekt Helfende Hände gehört. In Tokmok ist der erste Junge tätig, der aus der Kanalisation herauskam. Also das erste Kind, der erste Junge, der von Natascha und Alexander, Sascha, also in Russisch, dort in Bischkek herausgeholt wurde, hat sich auch für den Herrn Jesus entschieden und er hat in Tokmok, das ist etwa 100 Kilometer von Bischkek entfernt, dort ein Kinderzentrum gegründet. Kinder sind eben leichter mit dem Evangelium abzuholen und nehmen das leichter auch in ihr Herz auf. Deswegen konzentrieren sich vielerorts auch die Arbeit an den Kindern. Hier ist er, Kolmorat heißt er, und seine Frau Valentina in der Mitte. Sie haben drei Kinder, zwei größere und noch ein ganz kleines, was da rumherkrabbelt, aber hier nicht mit auf dem Bild ist. Und mit ihm gemeinsam haben wir auch verschiedene Kinder besucht, die regelmäßig zur Kinderstunde kommen. Hier ein Junge mit seiner Großmutter, eine größere Tochter gab es auch dazu. Die Eltern haben die Kinder verlassen oder hinausgeworfen und die Mutti ist also die Großmutter ist gläubig und hat ihre Enkelkinder aufgenommen. Der Vater der Kinder hat Selbstmord begangen, deswegen, und die Mutter hat sich nicht drum gekümmert, deswegen waren die Kinder ohne Versorgung. Ja, hier nochmal ein Bild der Oma mit den zwei Enkelkindern, drei, eins, zwei, drei, ja, André und mir. Ja, von dort ging es dann weiter, immer verbunden auch mit Lebensmittelpaketen, dass wir nicht mit leeren Händen kommen, und auch Literatur, die wir weitergegeben haben, die aufmerksam machen auf den Herrn Jesus, ein Bibelteil, Neues Testament oder das Johannesevangelium und auch Traktate dazu. Hier diese Mutti mit ihren 3 Kindern, sie hatte bis vor wenige Jahre davor unter der Brücke gewohnt. Sie ist aufgewachsen bei ihrer Mutter unter der Brücke, und also buchstäblich, wörtlich. Sie hat nicht gelernt, wie das ist, in einer Wohnung, in einem Haus, unter einem Dach groß zu werden. Und dann haben sie die praktisch von dort herausgeholt, haben ihr dieses Haus besorgt. Man kann es eigentlich fast nicht Haus nennen, es ist förmlich eine Bruchbude. Und ja, ich sag's mit Ehrfurcht, aber es hat dort auch fürchterlich gestunken. Die Frau hat nie gelernt, sich zu waschen, nie gelernt, sich selbst reinzuhalten mit allem, was dazugehört. Und sie hat auch Schwierigkeiten, entsprechend ihren Kindern das auch zu lernen, dass eben Körperpflege irgendwie dazugehört. Und auch das versucht Karl Marat und in diesem Falle dann seine Frau, diesen Menschen beizubringen, dass man eben Ordnung halten muss. Und sie haben uns dann hinterher erzählt, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das noch vor einem Jahr aussah. Also die Frau, die lernt schon, und wir empfanden diese Zustände als menschenunwürdig. Und wir haben da halt gehört, dass das vorher noch viel, viel schlimmer war. Gleiche Situation, nur ein bisschen andere Blickrichtung. Und ja, die Bilder geben es ein wenig wieder von dem, wie das aussah. Ja, nachdem wir dort um Bischkek herum etliche Projekte besucht haben, sind wir dann nach Narin gefahren. Wir sind von einem Bruder abgeholt worden in Bischkek, um dann auch dort in diese Gegend zu fahren. Das sind Kilometer, ich will es nicht falsch sagen, war nicht viel. Wir waren 9 Stunden unterwegs und es waren um die 250 Kilometer. Ist es für deutsche Verhältnisse ist das nicht ein, kann man das nicht beschreiben. Zum Teil eben durch die schlechten Straßen, aber auch zum Teil deshalb, dass man die Geschwindigkeit des Autos an den Schaf- und Ziegenherden anpassen muss, die da eben auf der Straße vor einen vorweglaufen. Und dann, naja, entweder man will sein Auto kaputt fahren und entsprechend auch Tiere, dann kann man schneller fahren, ansonsten muss man eben langsam fahren. Und dann hat sich die Reise hingezogen, unbeschreiblich. Aber wir wurden verwöhnt durch wunderbare Gegenden, Landschaften, die einfach nur beeindruckend waren. Die Bilder sprechen für sich. Hier zu Besuch bei einer älteren Schwester und ihrer Freundin, beide sind bekehrt. Die Jüngere heißt Talai. Und die Ältere, sie heißt Devara. Die jüngere Schwester, sie ist Ärztin, sie hat 6 Kinder. Und die ältere Frau lebt mit ihrem Mann zusammen. Er schlägt sie oft, weil sie Christ ist. Aber die Gemeinde hat für diese Situation ganz sehr gebetet. Und dann ist der Mann von Talai schwer krank geworden. Er hat starke Kopfschmerzen bekommen und das nicht nur einfach so mal Kopfschmerzen, sondern schlimmste Kopfschmerzen, so Migräne ähnlich. Und sie haben vermutet, er hat einen Tumor im Kopf. Und dann hat die gesamte Gemeinde gebetet, Herr Jesus, du kannst diesen Mann gesund machen zum Zeugnis, dass du beweist, dass es dich gibt. Und nachdem die Gemeinde ein paar Tage gebetet hat, war dieser Mann gesund. Und seither, so hat uns die Devora erzählt, ist er nicht mehr dagegen, dass sie in die Gemeinde kommt, ist auch etwas offener. Und diese beiden Schwestern, sie haben ernstlich den Wunsch uns mitgegeben, wir sollen in den Gemeinden bitten, dass für sie gebetet wird. In Atbashe heißt dieser Ort Devora und Talai. Vielleicht könnt ihr euch das merken. Sie haben große Nöte wegen ihren Ehemännern und wünschen sich sehr, dass sie den Herrn Jesus finden. Narin, das quasi Ortseingangsschild, so ein kleines Denkmal, Ein Blick von den Bergen herunter auf diese Stadt Narin. Dieses ganze Gelände hat ein reicher Schweizer gekauft. Im Vordergrund dieses viereckige Karree ist sein Hubschrauberlandeplatz. Diese Stadt, sie wächst unaufhörlich. Es gibt jetzt dort auch eine Universität. Aber weil dieses ganze Gelände jetzt Privatbesitz ist und die Berge rechts und links eben eine natürliche Barriere darstellen, gibt es ganz schlecht Wohnraum. Entsprechend auch der Wohnraum teuer geworden. Das Gemeindehaus in Narin, auch hier haben wir uns finanziell mit beteiligen dürfen, um der Gemeinde einen Platz zu versorgen. Und am Sonntag waren wir auch hier beim Gottesdienst. Es sind ein paar Videobeispiele, aber ich springe drüber weg. Die Sprache klingt sehr interessant, die kirgisische Sprache. In Akmus haben wir einen Bruder besucht, Emil heißt er. Er geht dort in die Gemeinde in Narin und von dem Bruder Akmus habe ich auch in den Missionsnachrichten in diesem Bericht geschrieben. Emil und sein Bruder, sie haben gemeinsam einen Benzinhandel gehabt. Also was ich am Anfang erzählt habe, nach Kasachstan fahren, Auto voll tanken und auch so viel wie an Benzinkanistern erlaubt ist, wieder zurück nach Kirgisistan und an der Straße irgendwo verkauft. Nun ja, die Behälter, die kann man irgendwie manipulieren. Wenn man die ein bisschen erhitzt, dann schrumpfen die und dann haben die nicht mehr 20 Liter, sondern 18. Und so auf diese ähnliche Art und Weise haben sie eben die Leute am Straßenrand eben auch so ein bisschen übers Ohr gehauen. Als Emil in Bischkek bei einem Missionseinsatz, und zwar 1993 von Billy Graham. Also Billy Graham war in Bischkek in Kirgisistan, hat dort evangelisiert und Emil hat sich dort bekehrt. Als er wieder zurück war in Narin, hat ihm das Gewissen geschlagen, dass sie den Käufern an der Straße, den Autofahrern zu viel Geld abgenommen haben, eben da auch immer mal wieder betrogen haben und so hat er dann ehrlich verkauft. Das hat seinem Bruder aber nicht besonders gefallen und so hat das nicht sehr lange gedauert. Dann haben sie sich in Frieden getrennt, aber Emil hat bei diesen leichten kleinen Betrügereien nicht mehr mitgemacht. Emil hat sich dann zu Gelegenheitsarbeiten, Jobs in seinem Heimatdorf in Akmus und darüber hinaus sein Geld, was notwendig war, verdient. Und die Menschen haben ihn auf der einen Seite zwar geachtet, er war dann ganz schnell als ein ganz ehrlicher Haut bekannt, aber ein paar radikalen Schlägern hat das nicht gefallen, weil er eben Christ geworden ist und angestiftet vom örtlichen Muhezin haben sie ihn zusammengeschlagen und weggebracht und haben gesagt, komm nie wieder in unser Dorf. Zunächst mal hat sich Emil versteckt, hat Unterschlupf gefunden bei einer russlanddeutschen Familie und hat dort auch gelernt, Bibel zu lesen, hat dort eine Bibel geschenkt bekommen, wurde dort einen Monat lang auch mit in dieser Familie im Glauben gestärkt und dann hat ihm der Jesus aufs Herz gelegt, geh wieder zurück in dieses Dorf. Und er ist wieder dorthin gegangen und diese Leute, die ihn schon mal zusammengeschlagen haben, die haben ihn auf das Fürchterlichste beleidigt, haben gesagt, wie kannst du so dumm sein, wieder hierher zu kommen, nachdem wir dir angedroht haben, wir bringen dich um. Und dann haben sie ihn bewusstlos geschlagen und zum Fluss geschleift, um ihn dort im Fluss zu ertränken. Aber einige Menschen, die das beobachtet haben, sind hingerannt in das Haus der Eltern und die wehrhafte Frau Mama kam mit einem großen Küchenmesser bewaffnet und ist da hinterher und hätte wohl da auch zugeschlagen und da sind die Täter schnell davon. Ja, Emil hat eine Zeit lang gebraucht, um wieder sich davon zu erholen. Emil war damals 24 Jahre alt und ist auch ein schmächtiger Typ. Man kann das auch dann auf dem Bild sehen, hier in weiß, hier nochmal rechts. Und Emil und seine Eltern haben große Angst gehabt, Emil, du wirst es nicht überleben. Und sein Vater, war Dorfältester dort in Akmus und er hat gesagt, solange ich lebe, kann ich dich noch ein bisschen beschützen. Aber wenn ich einmal gestorben sein werde, dann werden diese radikalen Menschen dich umbringen. Aber Emil ist trotzdem dort geblieben. Es wurde dann nach einer Zeit jemand gesucht, der die Gehälter auszahlt. Nun, wir haben heute alle ein Girokonto und da bekommt man das Geld darauf überwiesen. Das ist dort so damals zumindest nicht möglich gewesen, sondern man bekam das Geld in einer Lohntüte. Und Emil hat die Aufgabe bekommen, das gesamte Geld in Empfang zu nehmen, um dann jeden Monat von Haus zu gehen, um das Geld entsprechend den Bewohnern auszuzahlen. Dafür brauchte man natürlich einen, der besonders verantwortungsvoll ist. Und nachdem man in den Dörfern ringsherum überlegt hatte, wer könnte diese Aufgabe übernehmen, diese ganz besonders schlecht bezahlte Aufgabe, hat man gesagt, dieser Emil, der ist treu und zuverlässig, der kann das machen. Ja, und Emil hat diese Aufgabe angenommen und hat diese Möglichkeit genutzt, um zu den Leuten ins Haus zu gehen und nicht nur das Geld auszuzahlen, sondern um Traktate weiterzugeben, Bibeln weiterzugeben, um über seinen Glauben sich zu unterhalten. Und so haben sich dort viele Menschen für den Herrn Jesus entschieden. Späterhin wurde dann der Lohn erheblich aufgestockt für diese Aufgabe. Und dann hat man gesagt, Emil, du hast das lange genug gemacht. Wir finden jemand anders, der jetzt diesen Job übernimmt. Also nachdem der gut bezahlt war und attraktiv war, hat man ihm die Arbeit weggenommen. Und dann wurde eine Stelle frei, um die Zählerstände für Energie und Gas in den Häusern abzulesen. Und dann hat er das weitergemacht und hat nach wie vor den Kontakt zu den Menschen, obwohl er jetzt als jemand, der die Zähler ablesen muss, nicht mehr ganz so gerne gesehen ist. Aber trotzdem nutzt er die Möglichkeit zur Evangelisation weiterhin. Es ist ein Hauskreis dort entstanden. Sogar der Imam, der die Schläger auf ihn gehetzt hat, besuchte eine Zeit lang regelmäßig diesen Hauskreis, offiziell um also diese verlorenen Schäfchen zum Islam zurückzubekehren. Aber später hatte er sich selbst bekehrt. Und so macht das Gott, dass er Herzen ändert und lenkt wie Wasserbäche. Wir waren dort eingeladen zum Mittagessen. Und ihr seht hier schon auf dem Tisch, und es sind nur die Vorspeisen. Der André, der hat zu mir gesagt, Michael, koste nur mal so hier und da, wir bekommen noch mehr und du musst aufessen. Das ist eine große Beleidigung, wenn man das ausschlägt. Nun, im Gespräch hin und her, ich habe ja nicht alles mitbekommen, wurde irgendwann herausgefunden, dass ich da der quasi Älteste bin. Älteste zunächst mal wirklich in Form des Alters, aber dann auch als Titel. Axakal heißt man da, also der Älteste, der, ja, und entsprechend habe ich dann auch die doppelte oder dreifache Portion bekommen. Und hier darf ich euch das ein bisschen näher bringen. Also dieser Teller gehörte mir nicht, der stand ein bisschen ungünstig, der war für André, aber alles, was man hier so sieht, das war meins. Das ist der Rückenteil von einem Schaf. Das ist schwarzer Tee mit Milch. Das ist das ausgelassene Fett vom Schaf, was man dann auch trinkt. Und das ist auch ja festes Fett. Und hier ist noch, naja, ich habe es vergessen. Hier mit Paprika und so weiter eine Art Gemüse. Ja, und dann stand ich, beziehungsweise saß ich eben vor dem Teller. Kartoffeln durfte ich mir so viel nehmen, wie ich mochte, aber sehr viel mehr als die zwei mochte ich auch nicht. Und dann habe ich mit Todesverachtung das Fett getrunken und den schwarzen Tee so viel, wie man mag, und habe dann mich über dieses Festessen hergemacht. Also am Anfang hat es wirklich toll geschmeckt, aber der große Teller war dann schon eine mächtige Herausforderung. Allerdings hat der Bruder Emil gewusst, dass mein Magen dann doch nicht hätte geschafft. Und nachdem ich dann meine Augen verdreht habe, hat er dann gesagt, also es ist dir erlaubt, das, was du nicht haben magst, zu verschenken. Also ihr glaubt gar nicht, wie gerne ich was verschenkt habe. Und so ist das dann üblich, dem Hausherr das wieder zurückgeschenkt, was er mir als Ältesten auch geschenkt hatte. Und er hat das dann entsprechend auch noch dort so verteilt, dass dann auch jeder, der am Tisch saß, dann satt werden durfte. Ja, hier nochmal das Bild von Emil und Damir, seiner Frau. Und waren mir in wirklich ein sehr lebendiges Vorbild und auch Zeugnis. Weil der Emil hat nicht sehr viel von sich erzählt. Der Bruder, der uns dorthin gefahren hat, war auch vorher mal im Bild, ich blende es nochmal zurück, hier auf der linken Seite, der hat hauptsächlich die Geschichte von dem Emil erzählt. Emil hat nur hin und wieder was ergänzt oder vielleicht auch korrigiert. Ein ganz, ganz demütiger Mann. Normalerweise müsste man denken, so ähnlich wie der Apostel Paulus in ein Dorf rein, das Evangelium gesagt, fast zu Tode gekommen. Der Apostel Paulus, da meinten ja die Menschen erst tot und dann wieder zurück. Genauso hat das Emil gemacht. Er hat es uns dann auch als Zeugnis gesagt. Der Jesus hat mir die Kraft gegeben, standhaft zu bleiben, auch wieder dorthin zurückzugehen. Emil war damals nicht der Einzige, der sich bei Billy Graham bekehrt hat und dort auch in das Dorf wieder zurückgekommen ist. Aber die anderen haben ihren Glauben nicht mehr bezeugt. Sie haben ihn entweder ganz innerlich nur für sich behalten oder sind aus der Gegend weggezogen. Aber Emil hat gesagt, diejenigen, die nicht so treu waren, die sind entweder tot oder sie leben in ganz traurigen, schlimmen Verhältnissen, kaputte Ehen, schlechte Häuser, ganz miserable, traurige Zustände. Er sagt, Gott hat mich bewahrt und mir Hilfe geschenkt. Die letzten Bilder, nur noch ein, zwei Minuten. Wir haben hier in diesem Ort ein Kinderheim besucht. Auch dieser Mann ist ein paar Jahre jünger als ich, schwer krank. Und obwohl schwer krank, sagen sie nicht, wir brauchen unsere Ruhe, unseren Frieden, müssen unsere Kräfte haushalten. Nein, sie haben ein Kinderheim gegründet und haben 40 Kinder, die sie als Adoptivkinder jeden Tag versorgen, von früh bis abend. Waren auch nicht alle Kinder da. Hier ein paar Bilder von den Kindern, die vorhanden waren. Die Raubtierfütterung findet dann hier statt, an dieser langen Tafel in der Küche. Auch hier beteiligen wir uns als Missionswerk jeden Monat und versorgen dieses, weil es gibt keine staatliche Unterstützung. Dann haben sie schnell ein paar Tische zur Seite geräumt und uns hier Kunststücke vorgeführt, was sie alles so, Kinder machen Sport, gehen auch irgendwo in Sport-AGs und andere basteln und so haben sie uns Verschiedenes gezeigt. Die Räumlichkeiten dort, wie die Kinder wohnen, alles kleine Zimmerchen unterm Dach mit vielen Betten drin, aber eben ein Dach über dem Kopf. Hier mal so eine Tierherde, Rinder, manchmal war das auch gemixt mit Pferden und Schafen und Ziegen, die dann eben entlang trotten und entweder man macht sich das Auto kaputt oder man fährt so langsam, wie das dort eben geht. Es hat dort in Kirgisistan einen Riesensee. Man ahnt das gar nicht, wie groß der war. So ein paar Impressionen noch und dann sind wir auch schon durch. Ja, vielen Dank für euer Zuhören. Es wäre mein Wunsch, auch unser Wunsch als Missionswerk, wenn ihr nicht nur heute, sondern vielleicht auch darüber hinaus für diese verschiedenen Missionsstationen dort in Kirgisistan betet, vielleicht auch jetzt gerade aktuell für die Sibirienreise. Das ist wertvoll und wichtig. Vielen Dank. Oh. Oh, heilt alles wieder. Ja, dann würde ich noch beten. Wir stehen auf dazu. Herr Jesus, danke, du hast nie danach gefragt, macht das mir jetzt Spaß, ist das jetzt gut für mich, habe ich dazu Lust oder irgendetwas in dieser Hinsicht, sondern du bist den Weg gegangen, den dein Vater dir gezeigt hat und du warst gehorsam Gott gegenüber. Und du hast es aus Liebe getan, aus Liebe zu uns, aus Liebe zu Gott. Und davon wollen wir auch lernen, dass wir aus unserer Bequemlichkeit herauskommen und uns dir an der Stelle, wo du uns haben willst, uns dir zur Verfügung stellen. Danke für die vielen Orte, wo Missionare sind, wo Gläubige sind, die auf ganz einfache Weise Zeugnis sind durch ihr praktisches Leben, aber auch durch Literatur, durch die durch das Erzählen miteinander. Und danke, dass auch dort in Kirgisistan sich so viele Menschen für dich entscheiden. Und das ist uns so wertvoll und wichtig. Und wir wollen auch solche sein, die in unserem Umfeld von dir Zeugnis geben. Und Herr Jesus, ganz aktuell wollen wir dich auch bitten, dass du die Brüder auf der Sibirienreise bewahrst, dass du ihnen Hilfe schenkst, Gnade schenkst, dass du Pavel gute Entscheidungen schenkst, auch in den jeweiligen Situationen, die sich auch ergeben. Und dass du es bewirkst, Herr Jesus, dass Menschen dich finden, Menschen, die noch nie etwas von dir gehört haben, ihr Herz dir öffnen und ein Leben mit dir beginnen. Wir danken dir für dein Bemühen und wir freuen uns, Herr Jesus, auf das wunderbare Ziel, dass wir einmal bei dir sein dürfen. Amen.